ein frohes neues Jahr. Alles Gute, Gesundheit, Wiederkehr aus Einsätzen, völlig gesund an Körper, Geist und Seele. Hier ist Hermann vom Einsatzlebend Podcast und ich freue mich im neuen Jahr für euch einen Podcast machen zu dürfen. Servus, hallo und Gude! Die Grundausbildung unserer Feuerwehrleute, unserer Frischen, unserer Neuen, unserer Jungen, unserer Quereinsteiger oder was auch immer ist gut in Deutschland, aber richtig gut. Abläufe, Sicherheit, Technik, Taktik, alles wird schon in der Grundausbildung gelehrt, wenn auch auf einer niederen Frequenz, ist ja logisch. Und so muss das auch sein. Wir brauchen fitte Feuerwehrleute, die mit uns gemeinsam Einsätze fahren. Da ist ein gegenseitiges Vertrauen nötig. Deswegen ist der Titel des 361, des Podcasts, des Einsatzleben-Podcasts Nummer 361, mentale Stärke in der Grundausbildung. So bereiten wir Neue auf das Feuerwehrleben vor, bei den Aktiven natürlich. Und der Subtitel ist psychische Vorbereitung bei Feuerwehr und überhaupt bei BOS typische Lücken, konkrete Chancen und ein pragmatischer Weg in die Umsetzung. Ein Beitrag heute unter News darf auch nicht fehlen, aber dazu später mehr. Tja, ich habe gerade gesagt, die Grundausbildung beinhaltet Technik, Taktik und vieles mehr. Ich kann mich noch sehr gut an meine Zeit erinnern. Okay, ich war jetzt familiär geprägt. Der Vater war Feuerwehrhero für mich, Brüder in der Feuerwehr. Also ich habe schon sehr viel mitbekommen, war auch als Kind schon, als kleines Kind schon in der Feuerwehr. Habe also gewusst, was da so in etwa abgeht. Aber nochmal was anderes, als wenn du denn dann tatsächlich in die Aktive kommst. Du fieberst auf diesen Tag hin als Jugendfeuerwehrmann, als Quereinsteiger ist wieder ein bisschen anders, aber als Jugendfeuerwehrmann oder Frau fieberst du dahin und dann ist dann der Tag, du bekommst deine Uniform, das war für mich das Allergrößte, deinen Piepser mit der Auflage, ja, noch nicht mitzufahren. Das wurde damals noch nicht so ganz doll eingehalten, aber jo, ich durfte natürlich kein PA tragen und ich durfte natürlich kein Feuerwehrauto fahren etc. etc. Aber klar habe ich schon manchmal hinten drin gesessen und habe Melder oder Schlauchtrupp gemacht. Ja, es war für mich ein Erleben, das Ganze zu tun und es wird dann immer mehr und immer mehr. Wir haben eine Menge Einsätze im Jahr über, deshalb blieb ich dann auch vor gewissen Einsätzen, die wir alle gemeinsam kennen, nicht verschont. Und da braucht es dann auch eine gewisse mentale Stärke. Dass das inzwischen das Thema von Brandpunkt vom Einsatzleben-Podcast ist, Kameradinnen und Kameraden, das muss ich hier weder den Feuerwehrleuten noch den Rettungsdienstlern noch allen anderen, die zuhören, erläutern. Aber warum mentale Stärke? Ich war ja 17 oder ja kurz nach dem 17. Geburtstag. Wieso muss ich da mental stark sein? Ich komme doch überhaupt noch nicht in die Bredouille, jetzt bei einem Einsatz vorne dabei zu sein, wo die Brocken fliegen, wo die Fetzen fliegen oder wo es richtig gefährlich wird. Nee, natürlich nicht. Aber ich rede hier ganz bewusst und ausdrücklich nicht nur vom Einsatz, sondern ich rede vom Feuerwehrleben. Und damit meine ich mentale Stärke im kompletten Bereich der Feuerwehr. Was ich nicht meine, ist, schon so fit und stark zu sein, dass ich alles ab kann, als wäre ich schon zum Zugführer ausgebildet. Nee, das meine ich ausdrücklich nicht. Dafür sind Folgelehrgänge ja da, damit man sich weiterbildet und auch ein Gefühl dafür bekommt, kann ich mir den Job einer Führungskraft in meiner Einheit vorstellen. Ja. Das gilt für die Übernahme aus der Jugendfeuerwehr, habe ich gerade gesagt. Die wissen natürlich alles über die, naja, alles wissen sie nicht, aber vieles über die Feuerwehrkultur. Sie wissen, dass da ein gewisser Druck da ist, Einsätze zu fahren, aber sie haben eher immer, so war das bei mir, und ich habe viel mit Jugendfeuerwehrausschüssen und Jugendfeuerwehrverbänden zu tun, wo wir tätig sind. Und auch da ist dieses Thema immer wieder klar. Der Übergang, der Überschwapp in die Aktive ist völlig anders, wie man sich's gemeinhin vorstellt. Und das liegt natürlich nicht an der Technik, an der Taktik, sondern an der mentalen Ausgangsbasis. Weil die Einsatzfahrt, das ist kein Spaß, da geht's richtig zur Sache. Die Übungen, die wir in der Jugendfeuerwehr gemacht haben, sind auch sehr wichtig. Aber hier ist plötzlich eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre. Das muss man abkönnen als Jugendfeuerwehrfrau oder Jugendfeuerwehrmann nach der Übernahme. Also der Druck, der da herrscht, wird oft unterschätzt. Was noch hinzukommt, ist die zweite Einstiegstür bei der Feuerwehr, die Quereinsteiger. Da ist eine Motivation hoch. Die Orientierung im Bereich Feuerwehr und das Kulturwissen ist extrem wenig, weil sie sind irgendwie durch eine Person, die die Feuerwehr kennt und begeistert ist, angeworben worden oder haben irgendeinen Einsatz mitbekommen, so war das manchmal bei uns, und sagen, das möchte ich auch machen, das war so toll, dass ihr da geholfen habt, ich möchte so einen Job auch machen. Und dann ist da eben ja ein nicht vorhandenes Wissen über die Arbeit der Feuerwehr und auch noch keine Orientierung da. Das sind also unterschiedliche Einstiege, die aber einen gemeinsamen Nenner haben. Nämlich einen gewissen Erwartungsdruck der Feuerwehrführung an Feuerwehraktive, aber auch rumgedreht, und der ist noch, ich hätte fast gesagt schlimmer, aber ich meine eigentlich höher, der Erwartungsdruck an mich selbst. Ich möchte nicht nur dazugehören, also eine gewisse Zugehörigkeit fühlen, sondern ich möchte auch möglichst fehlerfrei arbeiten, denn Fehler in der Feuerwehr können ja fatal sein. Davor habe ich etwas Angst. Und wenn man das betrachtet, jeder von euch, jeder von uns, egal welche Hilfsorganisation, so die ersten Tage, Wochen, ich glaube, der kann das genau nachvollziehen oder die, was dieser gemeinsame Nenner Erwartungsdruck macht. Und da haben wir typische Lücken im System und da müssen wir drüber reden. Wir haben bei Belastungen und aber auch bei normalen Reaktionen eine sogenannte fehlende Sprache. Das ist aus dem Coaching-Kontext dieser Begriff und heißt einfach nur, wir kommunizieren die Dinge, die fachlich wichtig sind, die taktisch wichtig sind, die gefährlich werden könnten. Aber niemand setzt voraus oder wenige, dass auch mental hier Schäden auftreten können. Ja, wir haben inzwischen eine PSNV, Gott sei Dank, wir haben die KIT-Teams, Gott sei Dank, sie werden noch zu wenig genutzt, aber wir arbeiten alle gemeinsam dran. Aber das hat nichts damit zu tun, wie das Feuerwehrleben an sich ausschaut. Diese Geschichten, die Erwartungshaltung, ich habe es gerade gesagt, Dienst, Zeit, Verantwortung, Hierarchie, Konflikte, all da fehlt eine gewisse Routine. Woher sollen wir die denn auch haben? Vor dem Dienst, in der Übung, nach dem Einsatz. Die Nachbesprechungen werden nur technisch, nicht ganzheitlich gemacht. Es ist oft noch so. Wir kommen ja rum, wir wissen das ja. Und es ist auch kein Vorwurf oder irgendwie eine persönliche ein persönlicher Haftungsanwurf an die Führungskräfte. Nein, sie haben es ja nie gelernt. Und das ist der Punkt. Wenn diese Routinen sich nicht einspielen, eine gute Einsatznachbereitung zu machen, aber auch diese Routinen vor dem Dienst und in der Übung, wenn Schwächen da sind, die zu bemerken, und da ist eben die Kunst, Taktik und Technik, das spüren wir sehr schnell, aber eben auch die psychische Seite, die seelische Seite, wir nennen es immer mentale Seite, weil sich da Menschen viel mehr drunter vorstellen können. Sowas ist eine ganzheitliche Betrachtung von neuen Kameradinnen und Kameraden im Leben der BOS. Und was dieses Leben wirklich ausmacht, ist ja nicht nur das, was wir leisten als Helferinnen und Helfer in unserer Einsatzstatistik. Die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit spielt da natürlich rein und auch der Stolz auf das, was wir da tun. Das sind die beiden größten Antreiber, die beiden größten Motivatoren, die wir haben. Aber was natürlich eine entscheidende Rolle spielt, ist, wie werde ich denn angenommen? Wie ist die Teamkultur und die Kameradschaft? Das ist ein gewisser Schutzfaktor. Wenn die nicht vorhanden ist, ist es eher ein Risiko. Wir müssen also schauen, dass die Menschen, die ausbilden, aber auch die Kultur im Bereich der Kameradschaft insgesamt in eine Richtung gehen, dass sie der dem Neuen aus der Jugendfeuerwehr kommend und noch wichtiger den Quereinsteigern ein Gefühl vermittelt, dass du hier safe bist, dass du hier sagen kannst, was du denkst und was du fühlst. Und wenn ein Kamerad aus der Jugendfeuerwehr kommt, das habe ich persönlich in meiner Feuerwehr immer und immer und immer wieder erlebt, Sagt mal, wie ist denn das? Können wir die Schläuche nicht gleich doppelt rollen? Müssen wir die einfach rollen und zurücknehmen? Das ist nur ein triviales Beispiel. Die Antwort mancher Aktive war, was willst du, entschuldigt den Ausdruck, scheißer denn? Noch keine 3 Wochen Feuerwehrarbeit und du meinst dir, du wüsstest, wie es geht. Sie haben also auf Hessisch gesagt oder auf Deutsch gesagt den Dicken gegeben. Ja? Das hat ganz oft mit mangelndem Selbstwert zu tun und mit eigenen Themen, aber das soll jetzt mal nicht die Rolle spielen. Da muss ich, ein junger Mensch, muss ich geborgen fühlen. Der muss das Gefühl haben, ich bekomme hier, auch wenn ich Fehler mache, entsprechenden Rückhalt. Und gerade dieser Umgang mit Fehlern wird oft von Aktiven, die länger dabei sind, aber auch von den jungen Menschen aus Scham verschwiegen. Und es wird ein Rückzug angetreten. Und das hält nicht lange an, dann sind wir eine solche Kameradin, ein solcher Kamerad wieder los aus der Jugend. Gibt da Statistiken drüber, fragt eure Jugendbetreuer oder fragt die Kreisjugend, die wissen das, wie viel Prozent nach 2-3 Jahren noch aktiv sind, die aus der Jugendfeuerwehr hochkommen. Klar, muss man Frauen mit einer Schwangerschaft abziehen, Menschen, die wegziehen, abziehen, ja logisch. Aber es kommt auch ganz viel über diese Thematik Umgang mit Fehlern zustande. Bevor ich an der Stelle weiter in meinen Kontext gehen, muss ich an diesem Tag, ja, ich muss Folgendes machen.
Was gibt es Neues?
Ja, was gibt's Neues, Kameradinnen und Kameraden? Und wenn wir dieses Thema als Menschen mit BOS-Hintergrund, als Feuerwehrleute nicht mitbekommen haben, dann wäre das merkwürdig. Am 1. Januar um 1.30 Uhr in Grans Montana im Kanton Wallis in der Schweiz, in der Bar Les Constellations, um es mit Französisch auszusprechen, da wird ja Französisch gesprochen, dieser Brand. Ich glaube, es gibt niemand von uns oder keiner mit BOS-Hintergrund, der nicht geschaut hat, was da in dieser Bar passiert ist, was die Brandursache war und so weiter. Und man ist im Prinzip schon fast ein bisschen verzweifelt bei über 100 Verletzten und 40 Toten. Diese Zahlen wurden inzwischen präzisiert. Viele Opfer jung, teilweise minderjährig. Das jüngste Opfer soll laut den Berichten, die ich lesen durfte oder gelesen habe, 14 Jahre alt sein. Und sofort fragst du dich, bei unseren Brandschutzrichtlinien, die sind ja in der Schweiz nicht viel anders, soweit ich das weiß, ja. Bei all dem, was wir als VB kennen, als vorbeugenden Brand- oder Gefahrenschutz, wie kann sowas passieren? Und der Ermittlungsstand ist, Sprühfontänen, Tischfeuerwerk, auf irgendwelche Champagnerflaschen gefropft und dadurch dann in die Höhe gehalten und dadurch soll Deckenverkleidung, Schalldämmmaterial entzündet worden sein. Das sieht man auch in diesen Videos. Ich habe da immer Bedenken, Fake News, KI gestützt oder sowas, aber das scheint wohl so der Fall zu sein. Und dann gibt's natürlich eine richtige Branddynamik. Ein Übergang zum Vollbrand, ob es jetzt ein Flashover, eine Rauchgasdurchzündung war, ich weiß es nicht. Aber es ist halt auch typisch für brennbare Innenverkleidung, also eine hohe Brandlast vorhanden. Das wissen wir ja. Was da im Kontext an Silvester noch dazukommt, ist ja logisch. Ne? Volle Location, so ein Keller-Setting, so wie ich es gesehen habe, dann verlierst du ruckzuck die Orientierung, wenn der Rauch toxisch ist oder dichter wird. Dann sind da Engstellen, Fluchtwege, kannst du nicht mehr sehen. Und das alles wird natürlich momentan auch ermittelt. Da gibt es natürlich einen Fokus auf fahrlässige Tötung, vielleicht sogar auf Vorsatz, wenn wirklich was verpennt worden ist. Ja. Und die verantwortlichen Betreibermanagement, die dort und auch die Menschen, die Sicherheitsauflagen prüfen, sind momentan nicht zu beneiden. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich glaube, man muss an der Stelle wieder ein systemisches Lernen in Angriff nehmen, ohne eine Schuldzuweisung. Ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, Kameradschaftskreis wieder gehört. Wie kann man nur so doof sein? Leute, hört auf mit Schuldzuweisung. Wir können uns da weder reinfühlen, noch reindenken, noch reinleben. Wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, wie es tatsächlich war. Das Einzige, was wir dürfen, ist eine gewisse Trauer mit uns tragen, dass da so viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Natürlich, Pyrotechnik Indoor ist ein bisschen merkwürdig. Ne? Die Materialauswahl bei Verkleidung, das wissen wir ja alle. Aber das alles wird jetzt geprüft, Notausgang, Alarmkonzepte, Crowdmanagement, alles, was wir kennen. Natürlich wird es geprüft, aber wir sollten, und da ist das Netz ja natürlich wieder voll mit Fachkommentaren, ich habe so den Eindruck, die kommen gar nicht aus unserem Bereich, so dämlich sind die, Entschuldigung, aber es ist so, so dämlich sind die zum Teil. Und ich halte mich da zurück. Ich lese es auch gar nicht mehr, da bin ich ganz ehrlich. Aber selbstverständlich hat mich die Nachricht interessiert und auch geschockt. Zurück zu unserem Thema. Konkrete Chancen, ohne dass wir so einen Ballast da draufpacken, was wir alles müssen, damit die Kameradinnen und Kameraden in Watte gepackt werden. Darum geht's nicht, Leute. Es geht nicht darum, hier Zuckerwatte zu verteilen. Und dann der Spruch, früher waren die Kids härter und es war alles lockerer. Naja. Ich habe ja nun eine gewisse Erfahrung im Feuerwehrwesen und im BOS-Wesen. Es war anders. Ja, wir hatten kein Social Media. Wir waren nicht den ganzen Tag online. Wir haben mehr draußen gemacht. Ja, aber die Übungsdienste, so sehe ich das bei uns, haben sich natürlich den veränderten Kommunikationsmöglichkeiten und so weiter schon etwas angepasst. Aber trotzdem sehe ich immer noch den Kern unserer Arbeit, genau da, wo er war und wo er immer bleiben wird. Dieser Hilfsgedanke, dieses gut vorbereitet in den Einsatz gehen, diese Feuerwehrarbeit, diese Arbeit der BOS-Leute, also Rettungsdienst, also wie immer alle, die ist doch in der Sinnhaftigkeit gleich geblieben und auch in der grundsätzlichen Güte der Vorbereitung. Wenn das denn so ist, wie ich sage, dann ist auch die mentale Vorbereitung gleich geblieben. Auch wenn wir inzwischen ein bisschen anders kommunizieren, auch wenn es inzwischen neue Stoffe, neue Fahrzeuge, neue Situationen im Brandgeschehen, bei der technischen Unfallhilfe, bei der technischen Hilfeleistung oder im Gefahrstoffbereich gibt. Es bleibt doch immer gleich. Konzentriert arbeiten, taktisch und technisch gut vorbereitet sein, aber eben auch, und das halte ich heute für noch zwingend notwendiger wie früher, aufgrund der veränderten Kommunikationsverhalten mental vorbereitet sein. Lasst uns doch einfach das begreifen als ein Bestandteil einer Übung oder als eines Einsatzes. Nicht ein extra Modul, wir müssen und wir brauchen und dringend. Da gibt es wieder so einen Stresseffekt. Es gibt ein paar kleine Mikroroutinen, die kann man einbauen. Und wenn man das regelmäßig macht, wenn man bereits in der Grundausbildung oder beim Eintritt von Quereinsteigern so eine kleine Unterstützung gibt, ein Check-in, eine Stoppregel, eine Nachbesprechung in 5 Minuten. Ich habe das schon 100 Mal erzählt. Wie oft berichten mir, egal wo wir, nicht nur mir, sondern auch unseren Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, in Hunderten von Organisationen erzählt, die Nachbereitung wird entweder knüppelhart eine halbe Stunde durchgezogen, so nach dem Motto, du musst da bleiben, du musst dich auf den Stuhl setzen, du musst äußern, was du gerade fühlst. Gute Idee, machen wenige, bin ich überzeugt von, weil das eben nicht gelernt bekommen, nicht beigebracht bekommen, weil es kein Bestandteil der Ausbildung ist, dass man sich nicht schämen muss, sowas einzugestehen. Da ist die Gesellschaft eben noch nicht so weit. Oder die andere Variante, es wird überhaupt nichts gemacht. Lass uns doch in der Mitte treffen. Nachbesprechung, 5 Minuten. Ich erzähle es immer und immer wieder in der Funkzentrale. Was hat geklappt? Wo waren wir gut? Haben wir irgendwelche Fehler gemacht? Ist irgendwelches Material kaputt gegangen? Und wie war es vorne? Ja, war schon ein bisschen eklig. Nur einfach kurz drüber sprechen. Und dann natürlich das Angebot, es gibt eine PSNV, die ist bei größeren Lagen auch hier, da könnt ihr euch hinwenden. Das ist cool, Führung muss das vorleben, das passt super. Außerdem habt ihr ja, da kommt der Teil Brandpunkt, im Vorfeld, und das werde ich zum Schluss nochmal genauer definieren, mit Fireproof 360 Grad eine entsprechende primärpräventive Ausbildung genossen. So einfach kann man es machen. Dadurch dosieren wir nämlich Stress. Wir vermeiden den nicht. Das ist überhaupt nicht möglich, gerade in diesen Zeiten. Aber wir üben dann realistisch. Und dadurch, dass wir realistisch üben, also auch die mentale Seite mit einbinden, entlasten wir auch sauber. Dazu brauchst du einen kleinen Baukasten für Ausbilder und auch für die Führung. Denn nochmal, wenn es Führung nicht vorlebt, wird es nach unten hin immer weniger. Klären wir doch die Erwartungen in den Feuerwehren. Was kommt realistisch und was kommt nicht realistisch? Normalisieren wir doch das, was mentale Reaktionen eben ausmachen. Wie reagieren Menschen typisch? Wo haben wir denn Warnsignale? Wo müssen wir denn Hilfe anbieten? Merken wir das? Worauf können wir selber mit einfachen Skills im Einsatz, aber auch innerhalb von einem Konflikt uns trainieren? fokussieren, ein bisschen Selbstansprache, so ein Reset machen, wenn es richtig kracht, stopp, ja, Hand heben und rückwärts und raus. Ich habe das in meiner Feuerwehr in einigen Besprechungen so gemacht, da ich gesagt, Leute, ich kann das nicht mehr ab. Hier, wenn einer es nicht mehr ab kann, Handheben, wir machen eine kurze Pause. Wenn er dann immer noch vollgeladen ist, ja, dann soll er die Sitzung beenden und beim nächsten Mal wieder kommen, weil dann ist der Gas, ist das Gas raus und dann können wir wieder sachlich und respektvoll miteinander umgehen und die Konflikte regeln. So einfach ist das. Es muss ein System geben, wie wir sowas machen. Ich erlebe das immer und immer wieder in Veranstaltungen vor Ort, in Workshops, dass es so ein Agreement überhaupt nicht gibt. Und da können wir drüber reden. Wie können wir denn den Übergang von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven sauber regeln? Rollenwechsel ist ein kritischer Moment. Ich war eben noch Jugendlicher, ich hatte einen Jugendfeuerwehrwart, eine Wartin, eine Betreuerin, einen Betreuer, dem ich zu 1000% vertraut habe. Die haben mit uns Sachen gemacht, wir waren gemeinsam im Zeltlager. Es war hyper cool, wir haben miteinander gespielt, wir haben miteinander gelacht, wir haben miteinander geheult. Doch komisch, in dem Kontext geht das ohne Probleme. Jetzt kommt der Rollenwechsel in die Aktive. Das müssen wir wissen als Verantwortliche in unseren Einheiten. Wir haben da eine Mitverantwortung. Wie kann man da versuchen, sauber zu begleiten und zu unterstützen? Das alles nennt man psychische Unterstützung. Ihr müsst es ja nicht so nennen. Also wurscht. Benennt Paten, Ansprechpartner als Sicherheitsnetz für die Kids, für die Jungen. Ja, sagt hier, guck mal, der Günther ist dein Pate, wenn mal irgendwas ist, schwätz mit ihm. Ich habe das erlebt. Es gibt sogar Kreisjugendfeuerwehren, die das aktiv betreiben, hat mir unheimlich imponiert, die das also ihren Jugendfeuerwehren auf der Ebene vorschlagen, wo du dann genau merkst, wenn so ein Pate da ist, schlüpft der oder die auf einmal auch in eine Rolle, nämlich des Beschützers oder der Beschützerin. Das ist unglaublich. Das funktioniert automatisch. Das ist genial. So können wir es mit den Jugendfeuerwehrleuten machen und ich schwöre euch, wir haben eine Menge mehr, die bei uns bleiben. Quereinsteiger können wir genauso sauber integrieren. Wir erklären unsere Kultur, unsere Kameradschaft, ohne von ihnen direkt zu verlangen, ihr müsst euch so und so benehmen. Aber die haben natürlich auch eine charakterliche Eigenschaft in ihrer Erziehung mitbekommen. Die haben ein eigenes Leben geführt, das sind ja Quereinsteiger, die haben schon ein gewisses Alter. Also kann man die Kultur, die wir leben, die Kameradschaft erklären, aber nicht belehren. Du musst, du darfst nicht, du sollst. Man kann aber schon Erwartungen und Grenzen transparent machen. Klar kann man das. Kann sagen, pass auf, hier an der Stelle will ich nicht, dass du das und das machst. Ich möchte, dass du das und das in aller Ruhe mal überlegst und dann darüber nachdenkst, ist das mein Laden? Kann ich das mitgehen? Weil das sollten wir schon machen. Wir können natürlich erklären, wie es bei uns funktioniert und die Belehrung weglassen, aber wir können unsere Erwartungen und unsere Grenzen deutlich machen. Und dann kann jeder für sich entscheiden, mein Laden, ja oder nein. Und auch da eine Erfahrung aus Gesprächen mit vielen, vielen, vielen Feuerwehrleuten und BOS-Leuten, sogar von privaten Rettungsdiensten etc. etc. Diese Art, Dinge transparent zu machen, bringt Konfliktstoffe aus der Welt. Da könnt ihr euch drauf verlassen, weil auch sofort der dem Neuen klar wird, wir haben hier eine klare Struktur. Wir wissen, wie es miteinander geht. Und wenn einer aus der Rolle fällt, dann weisen wir den beim ersten Mal sauber darauf hin, in kameradschaftlicher Verbundenheit. Beim zweiten Mal auch und beim dritten Mal vielleicht auch noch. Beim vierten Mal bekommt er eine klare Ansage oder sie. Ja? So ist das. Dann schaffen wir nämlich Transparenz. Wir schaffen Erfolgserlebnisse miteinander, weil die Kameradschaft stimmt, ohne zu pfeifen. Und damit überfordern wir uns nicht. Leute, es ist überhaupt nicht komplex. Aber wir müssen dafür sorgen, dass dieses Gedankengut, dass diese mentale Stärke Einzug hält. Und da gibt es immer wieder, ich erlebe es immer wieder, Denkfehler, mentale Stärke ist Privatsache. Nee, ist es nicht. Mentale Stärke gilt für mein ganzes Leben. Und wenn wir das, müssten wir einen viel früher in die Erziehung der Eltern mit reinpacken, da müsste es so einen Zettel geben, passt auf. Ihr wisst, wie gewindelt wird, ihr wisst, wenn ein Kind Hunger hat, ihr wisst, wie Frauen, wie es gestillt wird, ihr wisst, wenn es in die Hosen gemacht hat, lalala, ihr wisst, wann es in die Kita muss, aber natürlich wisst ihr auch, wenn es Angst hat, das Baby, das merkt ihr und wir sagen euch jetzt mal, wie ein Verhalten stärken kann, dass das Kind mental, sagen wir mal, intelligent aufwächst. Das wird nicht passieren oder es ist bisher nicht passiert. Ich werbe sehr dafür, aber es ist nicht passiert. Ein zweiter Denkfehler, wer belastet ist in solchen Situationen, ist nicht geeignet. Auch das habe ich immer und immer wieder gehört. Der kann das nicht ab, dann muss er raus. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Bei der Personalknappheit, die wir alle, ich betone alle haben, ist das natürlich keine gute Sache, sagen wir es mal so. Ein weiterer Denkfehler, wenn wir darüber reden, machen wir doch erst die Probleme. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass ein Konflikt aufbricht, wenn wir darüber reden und sagen, ich glaube, das wird auf der kameradschaftlichen Ebene bei uns bisher nicht so gelebt. Ich kann nicht zu jedem gehen, ich kriege in den allermeisten Fällen dumme Antworten. Und dann geht's los. Ja, nein. Ja, das stimmt, das kann passieren. Aber dann schon brauchen wir Regeln, wie wir das wieder hinbekommen. Denn eins ist auch klar, wenn wir das unter dem Deckel halten, wird es irgendwann knallen. Das wird knallen. Und das kennen wir auch von Brandpunkt, von Dutzenden, ich will nicht sagen Hunderten, ja doch, nach 7 Jahren kann ich das sagen, von Einheiten, die zu uns kommen, sagen, wir haben Konflikt, wir kriegen ihn nicht aus der Welt, was sollen wir denn machen? Und da ist es meistens so, dass die Dinge unter dem Teppich gehalten wurden. Und dann gibt es noch einen Denkfehler, den kennt ihr alle, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, kann man machen, aber da brauche ich auch, glaube ich, nicht meine Erfahrungen einzubringen. Das ist einfach ein Satz, der darf so nicht stehen bleiben, sonst würden wir immer noch mit der Pferdedroschke durch unsere Stadt eiern. Okay. Kameradinnen, Kameraden, zum Thema. Ich habe versucht, euch rüberzubringen, dass eben mentale Stärke in unserer Feuerwehr, in unserer BOS-Einheit durchaus dauerhaft gelebt werden kann. Ich habe mittendrin im Podcast Werbung für Fireproof gemacht, ja, und das tue ich auch aus vollster Überzeugung und aus vollem Herzen, weil in diesem Programm gerade junge Menschen, gerade neue Quereinsteiger mitbekommen, warum mentale Stärke wichtig ist, was passieren kann, wenn sie nicht wichtig ist und vor allen Dingen, wie man es trainiert, um an der Stelle stärker zu werden. Ich halte das nach meinen 40-jährigen Erfahrung in einer Hilfsorganisation mit 25 Jahren Führungserfahrung für zwingend nötig. Deswegen erzähle ich es an dieser Stelle immer und immer wieder. Wenn ihr Fragen dazu habt, sprecht uns an. Wenn ihr das tut, dann wird sich das im Laufe der Zeit in eurer Mannschaft verstetigen. Aber dazu ist es notwendig, dass Führungskräfte überzeugt davon sind, dass sie es vorleben und dann in die Mannschaft implementieren. Nehmt euch doch außer Fireproof noch 3 sofort umsetzbare Schritte für die nächsten Ausbildungszeiten vor. Sagt doch einfach, wir integrieren in, weiß ich nicht, rechte Pflichten oder wir integrieren in Erste Hilfe, was wir alles für Grundausbildungen haben, mal eine halbe Stunde mentale Fitness. Wenn ihr es nicht hinbekommt, sprecht uns an, wir kommen gerne. Baut es da einfach ein. Das gehört dazu. Wir sind nicht nur körperlich manchmal schwach, wir sind es eben auch mental. Es ist ganz leicht. Und zum Abschluss des Podcasts ist einfach eine Frage an euch. Eine ernst gemeinte und wirklich, ich bitte um Reflexion dieser Frage, eine Antwort, warum und wie bereitet ihr neue auf Einsätze vor oder eben auf das gesamte Feuerwehrleben? Das würde uns hier von Brandpunkt Brennen interessieren, denn wir setzen uns, wenn Rückmeldungen in Podcasts kommen, und die kommen häufig zusammen, interpretieren die, bauen die in nächste Podcaste ein oder sprechen sogar mit den Leuten persönlich, wenn sie es wollen. So, ich habe es bereits eingangs gesagt, ein tolles, friedliches, gesundes, neues Jahr. Ich wünsche euch alles Gute und wie gesagt, euch und euren Familien vor allem Gesundheit und mentale Stärke. Servus, hallo und Gude.